Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wenn ihr wollt, vorne hat es auch noch Plätze, wenn wir noch ein bisschen zusammenrutschen wollen. Es ist recht frisch heute hier, gell? Ganz ungewöhnlich für August. Schön, dass ich hier sein darf, ein paar Gedanken mit euch teilen. Der Titel der Predigt, wir beschäftigen uns ja als kleines Predigtteam immer so mit ein paar Überlegungen, welche Themen für die GP dran sein können und wichtig sind für die Zeit, in der wir stehen. Und ich darf heute zu dem Thema ein paar Gedanken mit euch teilen, Land einnehmen. Und Matze, du darfst gern, oder Entschuldigung, die erste Folie zeigen. Entschuldigung, ja, nicht genau. Land einnehmen. Ich weiß nicht, was ihr da mit dem Gedanken vielleicht gleich in Verbindung setzt. Du bist nicht für die Wüste gemacht, sondern für das Leben in Fülle. Das möchte ich als allererstes dir und mir zusprechen. Und ihr dürft wissen immer, was ich mit euch teile. Und was mir wichtig ist, das spreche ich immer gleichzeitig zu mir. Und der Bibelvers, der so im Zentrum eigentlich steht von diesen Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, nee, ich muss anders sagen. Es gibt tatsächlich heute relativ viele Bibelstellen. Das heißt, wenn ihr eure Bibel dabei habt, holt eure Bibel raus oder fotografiert euch die Folien ab, weil wir heute uns das wichtig war, mir wichtig war, auch eine gute theologische, biblische Grundlage zu legen für das, was ich mit euch teilen möchte. Also, seid nicht überrascht, wenn es heute ein paar Folien mehr gibt. Die erste Folie, ich lese es mit euch, ist 5. Mose. Ihr dürft natürlich auch von der Folie mitlesen. 5. Mose 9, 1 bis 3. Höre Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du. Städte groß und himmelhoch befestigt, ein großes und hochgewachsenes Volk. Die Söhne der Enakiter, die du kennst und von denen du auch Sagen gehört hast, wer kann denn diese Söhne Enaks gegen die bestehen? So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen, sie vor dir unterwerfen und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der Herr es dir verheißen hat. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du zu uns heute sprichst, dass du meine Worte segnest und mich leitest, dass du unsere Herzen öffnest. Und ich danke dir, dass du für jeden von uns heute Morgen ein Wort der Zurüstung, der Ermutigung hast, dass wir bestärkt darin sind, zu gehen, wo du uns gesetzt hast. Danke, Jesus. Amen. Ein wunderbarer Text, finde ich. Und bevor ich da tiefer hineingehen möchte und euch mit ein bisschen hineinnehmen möchte, möchte ich uns einen kurzen Moment nehmen und sagen, wo steht denn geschichtlich von der Bibel her das Volk Israel? Das Volk Israel steht da, 5. Mose, sie sind kurz davor, den Jordan zu überqueren. Und um zu wissen, was noch so alles passiert ist in diesen anderen 4 Mose, möchte ich uns kurz auf eine Reise mitnehmen. Und damit es heute Morgen lebendig bleibt und auch ein bisschen abwechslungsreich, habe ich meinen wunderbaren Mann gebeten, diesen Rückblick zu machen. Und nicht nur, weil ich einen wunderbaren Mann habe, sondern weil es so seine Stärke ist, historisches Wissen und Geistliches miteinander zu verknüpfen. Und deswegen bitte ich dich, uns da ganz kurz uns auf diese Reise ins Land mit hineinzunehmen im Rückblick.
Ah, danke. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und mir ist ganz wichtig, wenn wir diese 5 Bücher Mose anschauen, das sind wunderbare Taten Gottes. Und das ist eine krasse Geschichte, die er mit den Menschen und mit seinem Volk getan hat, historisch, aber das hat Bedeutung für uns heute. Das ist nicht was, was wir irgendwo mal, ihr Kinder, die unter uns sein dürfen, das wir gelernt haben in der Kinderkirche, ja, wie der Abraham da ausgegangen ist, ein Land einzunehmen und Mose das und Josua vollendet haben. Nein, das ist was, was heute für unser Leben als Christen in der Nachfolge Jesu von Bedeutung ist und zwar mehr als symbolische Bedeutung hat. Und diese Theologie, die breitet uns schon der Apostel Paulus aus im Römer 15, Vers 4, wenn er da sagt, alles, was davor geschrieben ist in der Tora, 1., 5. Mose, die Propheten, das ist für unsere Belehrung und für unser Vorbild geschrieben. Das ist so ein wichtiger Vers. Alles, was da geschrieben ist, ist für unsere Belehrung, unser Vorbild beschrieben. Und er führt es ja dann noch weiter aus. Im 1. Korinther widmet er ein ganzes 10. Kapitel diesem Weg des Volks Israels durch die Wüste nach Kanaan, was das für eine Bedeutung hat. Und da darf ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Das erste Land, das den Menschen gegeben worden ist, war der Garten Eden. Und die Rebellion des Menschen hatte dazu geführt, dass er dort nicht mehr sein durfte. Im Land des Garten Edens war der Plan Gottes, Beziehung mit dem Menschen zu leben. Beziehung. Wo es um Land geht, geht es um Beziehung zu Gott. Und da sollte er gedeihen. Adam hat dann wieder die Verheißung bekommen auf ein neues verheißenes Land. Damit hat es begonnen. Verheißenes Land Kanaan. Und immer, wenn es mit Israel um ein Land geht, dann geht es um Israels Beziehung zu Gott. Wenn es um unser Land heute geht, dann geht es um unsere Beziehung zu Gott. Das Land, das Gott hier meint mit dem verheißenen Land, ist nicht nur ein geografischer Ort. Es ist der Ort, wo er Wiederherstellung mit seiner Vertrautheit, mit Intimität mit Gott vollbringen wollte. Im 2. Buch Mose, im Exodus, wird uns dann beschrieben, wie das Volk versklavt wurde und wie es aus dieser Herrschaft des Bösen aus Ägypten von Gott befreit wurde. Was musste passieren? Ein Lamm musste sterben und das Volk Israel musste durchs Wasser hindurch komplett untergetaucht werden, durchs Rote Meer oder Schilfmeer wird es auch bezeichnet. Ein Lamm musste sterben, wie das an die Türpfosten der Israeliten gemalt wurde, so steht auch das Blut Jesu über deinem Leben geschrieben und hat dich erlöst und hat dich errettet. Und dazu, wie das Volk Israel durch das Rote Meer untergetaucht wurde, wurdest du sinnbildlich in seinen Tod, in der Taufe untergetaucht und in seine Auferstehung gesetzt. Wow, aus Ägypten heraus nach Kanaan ist ein Bild von unserer Erlösung. Was Gott alles getan hat und der Weg danach, ist der Ruf in die Nachfolge. Und mir ist dabei ganz wichtig, das Land Kanaan, das ist nicht ein Bild für den Himmel, wo wir mal sein werden, wenn wir bei Gott sind, wo alles wunderbar ist. Das Land Kanaan ist jetzt unsere Herausforderung und ist ein Bild für unsere Nachfolge, die wir hier leben als Christen. Denn im Land Kanaan gab es drei Dinge noch. Da gab es noch feindliche Stellungen, feindliche Riesen, feindliche Festungen, die noch nach und nach einzunehmen waren. Es gab noch Kämpfe und das Volk Gottes konnte wieder draus vertrieben werden. Im Himmel dagegen wird Gott mal alles beherrschen und Satan wird komplett unterworfen sein. Er hat ihn jetzt schon besiegt, aber er hat noch diese Macht. Und in dieser Macht hier auf der Erde und in diesem Diskrepanz spürt er das, da stehen wir genauso wie das Volk Israel, wenn es in das Land hineingeht. Das ist unsere Herausforderung. Das, was später mal im Kolosserbrief so heißt, wow, wir sind herausgerettet aus der Herrschaft der Finsternis, das war Ägypten, hineinversetzt jetzt schon in das Reich seines Sohnes. Gott schließt dann mit dem Volk Israel einen Bund, Berg Sinai oder Horeb genannt, die 10 Gebote, die Gesetze. Er stiftet die Stiftshütte, das Allerheiligste, die Lade Gottes. Und warum? Warum tut Gott das alles? Warum? Wozu? Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, spricht Gott zu Mose. 2. Mose 25, damit ich in ihrer Mitte wohne. Merkt ihr wieder Beziehung, das Wohnen? Ganz wichtiger Aspekt. Und was macht das Volk? Das Volk fängt an zu murren. Das Volk fängt an zu murren. Sie haben die Wüste satt. Sie waren eigentlich erst 14 Monate in der Wüste. Erst 14 Monate war es her, der Auszug aus Ägypten. Das Volk hat genug von der Versorgung mit Manna vom Himmel. Das Volk lehnt sich gegen Mose auf, lehnt sich gegen Gott auf. Selbst Aaron und Miriam, die Geschwister Moses, lehnen sich gegen Mose auf. Ja, und dann werden dann stehen sie an diesem Ort, wo diese Bibelstelle von Mose 40 Jahre später auch wieder berichtet wird. Sie stehen schon in Kadesh, direkt vor den Toren des verheißenen Landes. Da werden von dort die Kundschafter ausgesandt. 12 Männer, 2 kehren zurück und sagen, jawohl, dort sind Riesen, aber mit Gottes Hilfe, habt keine Angst, werden wir das, wenn er mit uns ist, einnehmen können. Aber das waren Kaleb und Josua. Aber die anderen 10, die sagen, no way, geht gar nicht. Geht gar nicht. Das Land frisst seine Bewohner auf. Und am Ende glaubt das gesamte Volk dies. Glaubt das gesamte Volk. Ja, das ist ein Weg, wie sie sich immer mehr von Gott abwenden, wie sie dann sagen, wir wollen zurück, wieder nach Ägypten. Wir wollen einen neuen Anführer. Und was macht Gott? Gott sagt, hey Mose, ich habe genug von diesem Volk. Komm du zu mir, ich will mit dir ein neues Volk machen. Ein neues Volk. Schick das Volk zurück, ich mache mit dir ein neues Volk. Das auf mich hört und möchte mit deinem Volk ins verheißene Land. Und was tut Mose an dieser Stelle? Mose wirft sich vor Gott nieder und tut Fürbitte für dieses Volk. Hammer, oder? Und was tut Gott? Er vergibt. Ja, er spricht in 4. Mose, ich habe vergeben nach deinem Wort. Aber wisst ihr, Gott lässt sich da nicht umstimmen von Mose. Gott vergibt, aber in seiner Gerechtigkeit und unglaublichen Heiligkeit muss eins geschehen. Keiner der Israeliten, der sich gegen Gott aufgelehnt hatte, darf dieses neue Land einnehmen. Er schickt sie nochmal in einem Kreis 40 Jahre zurück in die Wüste. Bis eine neue Generation heranwächst. Eine neue Generation. Und dann Deuteronomium, 5. Buch Mose, was die Kerstin jetzt gerade gelesen hat. Dann stehen sie nach 40 Jahren erneut, das Volk Israel, an diesem Ort Kadesh Barnea, an dem sie vor 40 Jahren schon standen. Eigentlich ist vom Berg Horeb ins verheißene Land 11 Tagesreise. Das sind die ersten Sätze vom 5. Buch Mose. Und daraus wurden 40. Deuteronomium heißt übersetzt die zweite Lesung des Gesetzes, des Gesetzbuches. Ihr müsst euch vorstellen, die Menschen hatten ja das erste Mal die 10 Gebote und die ganzen Gesetze nicht gehört. Das war die nächste Generation. Und im ganzen 5. Buch Mose wiederholt eigentlich Mose in ganz vielen Reden die Geschichte Gottes mit seinem Volk und berichtet nochmal davon und nimmt diese neue Generation, die jetzt kurz davor steht, das verheißene Land wirklich einzunehmen, nimmt diese Generation nochmal mit in den Abriss. Hey, was hatte dazu damals eigentlich geführt, dass ihr nicht hineingehen durftet? Die Angst, die Furcht und letzten Endes der Unglaube. Da stehen wir jetzt, kurz vor der Überschreitung des Jordans, der eigentlich so eng damit verbunden ist mit dem Roten Meer. Ich habe euch gesagt, 11 Tage eigentlich nur dazwischen. Ja. Theologisch möchte ich da nicht reingehen, aber was ich sagen will, aus unserer Knechtschaft heraus, unsere Erlösung, unsere Taufe, Jesu Blut, Taufe, und dann über den Jordan gehen, dass du eigentlich jetzt sagst, jawohl, ich ergreife das, was Gott für mich getan hat. Da steht jetzt das Volk Israel und da freue ich mich jetzt, dass Kerstin uns mit hineinnimmt, was das für uns heute bedeutet.
Also ich glaube, heute gibt es reichhaltige Kost. Vielen Dank. Ich fand es so wertvoll. Mir war es einfach wichtig, an welchem Punkt steht die Bibelstelle, weil so viel Wertvolles passiert ist, um uns damit reinzunehmen. Mose bevollmächtigt, bestärkt steht da. Es ist wie so ein, eine Zurüstung, wenn vielleicht auch die Ritter, wenn die in den Kampf ziehen, steht Mose da und bevollmächtigt, bestärkt und ermutigt sein Volk zu sagen, guckt mal, was jetzt kommt. Es ist soweit, ihr dürft über den Jordan gehen. Und trotzdem ist es interessant natürlich, was in dieser Folie steht. Vielleicht kommt dir die Frage, oder ich finde es eine sehr berechtigte Frage, und du kannst gern die nächste Folie machen. Warum können wir uns eigentlich darauf stellen, dass wir Teil dieser Verheißungen des Alten Testamentes sind. Das, was Harry jetzt so immer den Bezug zu uns heute gezogen hat, diese ganzen Parallelen, die nicht nur bildlich gesprochen sind, sondern die eine geistliche Kraft uns geben, wie Paulus sagt, zur Ermutigung, zur Ermahnung, zur Erinnerung. Warum können wir uns auf die Verheißungen stellen, die im Alten Testament stehen? Warum gelten die nicht nur für das Volk Israel oder galten nur für das Volk Israel? Eine ganz wichtige Bibelstelle für uns heute. Epheser 2, 11, bitte gern die nächste Folie. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr, also wir, waren damals von Christus getrennt und vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen. Genau, das war so. Die Bündnisse Gottes und die damit verbundenen Zusagen waren für uns fremd und haben keine Bedeutung für uns gehabt. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Christus Jesus durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Und Epheser 3, 6, wir sind Miterben, mit zum Leibgehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das Alte Testament nicht was Nettes ist, was für Israel gilt, sondern dass das Alte Testament da ist, dass wir ergreifen, was unser geistliches Erbe ist, was alles dazu gehört, was das Volk Israel erlebt hat und was sie uns als Beispiel geben dürfen. Und jetzt springe ich nochmal in die Folie von zu Anfang, 5. Mose 9, zu der Stelle, wo das Volk Israel ready ist. Sie scharren mit den Füßen. Sie wissen, sie haben ein verheißenes Land, in dem Milch und Honig fließen und alles gut ist, weil es das Land Gottes ist. Und jetzt kommt so ein bisschen so ein Downer, finde ich, weil da steht nicht, es wird alles gut, es wird dir wohl ergehen, du wirst keine Schwierigkeiten haben, du wirst keine Feinde haben, du kannst den Rest deines Lebens eigentlich es dir gut gehen lassen, chillen, schauen, wie du eine gute Zeit verbringst. Es steht alles da nicht drin. Es steht, und wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, und das ist diese Parallele, die wir nehmen dürfen, dann erwarten wir manchmal jetzt, wird alles gut in meinem Leben und Amen, es ist so. Aber in einem anderen Sinn, und da möchte ich heute ein bisschen mit uns hineinsteigen. Wir werden Völker überwältigen. Wir haben Situationen in unserem Leben, die größer und stärker sind als du, steht da. Wir werden Situationen, und ich will das jetzt, nimm das mal für deinen Alltag, in dem du stehst, Städte haben, die himmelhoch befestigt sind und ein groß und hochgewachsenes Volk. Also es begegnen uns Situationen und Menschen, die uns mehr als herausfordern. Und wo vielleicht der menschliche Ansatz ist, wie um alles sollen wir mit dieser Situation umgehen, diese Riesen in unserem Leben, wo jeder Außenstehende sagen würde, wer kann vor diesem Riesen bestehen, wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen. Das ist die Situation, wo Mose die Menschen vorbereitet. Das wird dich erwarten. Und das heißt nicht, dass wir in unserem Leben mit schlimmen Dingen rechnen müssen. Aber wir dürfen vorbereitet sein für Situationen und eine Lebensrealität, in der wir stehen, selbst in der Nachfolge Jesu. Und was sagt Gott dazu? Du sollst wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht. Und dass er vertilgt und sie unterwirft, also diese Herausforderung in unserem Leben, unsere Riesen, spricht uns Gott zu, dass er sie vertilgt, dass er sie bewältigt hat und dass wir sie aus unserem Besitz vertreiben dürfen und ausrotten dürfen, weil der Herr es uns verheißen hat. Gott hat uns befähigt, an dem Ort, an dem du stehst, an dieser Herausforderung, an der du nagst oder die dich viel Kraft kostet vielleicht. Gott hat uns befähigt und gesetzt, an diesen Orten genau mit diesen Lebenssituationen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Weil wir wissen, dass er vorhergeht und dass er uns Autorität gegeben hat. Weil er sagt, du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben, obwohl er sie uns unterworfen hat. Das ist ein Spannungsfeld. Aber ich glaube, was es sagt, es heißt, Er hat all unsere Siege vollbracht. Amen. Und gleichzeitig braucht es aber unsere Beteiligung mit ihm gemeinsam, mit seiner Kraft, aus seiner Autorität heraus, aus dieser Verbundenheit und Beziehung heraus, in Autorität die Dinge zu vertreiben, die dir in deinem Leben, mit denen du konfrontiert bist. Wir sind von der Herrschaft der Finsternis in das Reich des Lichts gesetzt. Wir sind ins Land Kana angesetzt. Und Gott hat uns versprochen, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt, heute und hier und nicht erst in der Ewigkeit. Das heißt, das ist eine Realität, eine geistliche Realität, die dir und mir ermöglicht wurde, dass wir Teilhaber sind von dieser göttlichen Kraft, in den Lebenssituationen, in denen wir stehen, aus dieser Fülle und Kraft zu leben. Er hat einen Ort geschaffen, in dem die Lebensquelle nie aufhört zu sprudeln, also diese Kraft, diese göttliche Kraft. Er wird nie aufhören, dass wir uns unter seinen Schutz stellen dürfen, unter seine Güte und die Fülle, die er uns zur Verfügung stellt. Und es ist ein unfassbares Spannungsfeld, weil es uns so schwer fällt und es erschüttert mich immer wieder, dass wir nicht darin trainiert werden, mit den schwierigsten Lebensumständen zurechtzukommen und gleichzeitig voller Jubel zu sagen, Gott ist gut. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, vor allem in unserer westlichen Welt. Wenn Gott gut ist, dann muss dies oder jenes so laufen. Dann kann es nicht sein, dass mir solche Dinge passieren. Und ich glaube, da verwechseln wir, was Milch und Honig ist. Vor allem in unserer westlichen Welt. Weil unsere Brüder und Schwestern im Nahen Osten, in Irak, in Iran, egal wo, die haben anscheinend überhaupt kein Problem damit, dass ihnen nach dem Leben getrachtet wird und daran zu glauben, an die Güte Gottes, an die Güte, Barmherzigkeit Gottes und an die Liebe Gottes. Das ist für sie kein Widerspruch, das ist so krass. Weil für uns ist es wirklich, und ich nehme mich da voll mit rein, eines der größten Spannungsfelder. Wenn du so wenn mir das in meinem Leben passiert, Herr, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn das der gute Gott ist, von dem du mir erzählst, meine Tochter ist krank, dann kann ich nur diesem Gott ins Gesicht sagen oder ihn, ich weiß es nicht, mit Anklage gegen ihn treten. Dann bist du kein guter Gott. Und ich nehme mich damit rein in dieses Spannungsfeld und gleichzeitig möchte ich diesen Vers ins Zentrum stellen, wo genau das steht. Wir werden Herausforderungen haben mit befestigten Mauern, die Städte, die größer sind als ich. Und wir müssen nicht damit rechnen, aber wir müssen ein Bewusstsein dafür haben, dass unsere Lebensrealität so aussieht, dass uns persönlich Nöte, Verlust und Schmerz und Krankheit und Tod begegnen, sogar in der Nachfolge Jesu. Und wir dürfen unser Bewusstsein dafür trainieren, sozusagen an der Güte Gottes festzuhalten und darin zu forschen, was Milch und Honig für dich persönlich ist. Wenn wir nicht erkennen und finden, wie Milch und Honig schmeckt, also diese göttliche, diese tiefe Beziehung, diese tiefe Berührung mit dem Himmel, mit der Liebe Gottes in meinem Herz, für mich ganz persönlich, wenn ich nicht lerne zu schmecken, wie der göttliche Milch und Honig schmeckt, dann glaube ich, dass es uns schneller passieren kann, dass wir in diesen schwierigen Lebensphasen so aus dem Gleichgewicht geworden werden, dass wir sagen, mit diesem Gott möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, es ist so rational verständlich, dass wenn uns schlimme Dinge begegnen in unserem Leben, wir dürfen uns das eingestehen, das Natürlichste wäre, dass du sagst, Gott, ich kann nicht glauben, dass du gut bist, wenn du mir diese Herausforderung ins Leben gibst. Und ich beschäftige mich viel gerade wieder damit, weil unsere älteste Tochter ja über einen sehr langen Zeitraum für mich lang, es waren nur 3 Jahre oder auch noch darüber hinaus, lebensbedrohlich krank war, dass unsere Familie so an die Grenzen gebracht haben. Und was hat mir geholfen? Für mich ist es Gnade, dass ich nicht gesagt habe, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Es ist Gnade. Und gleichzeitig wusste ich, Das Einzige, was ich tun kann, wenn ich zur Arbeit geradelt bin, heulend, ich kann nur an deinem Rockzipfel bleiben. Ich habe keinen Glauben gehabt und ich war dankbar für jeden, der in meiner Gemeinde für mich geglaubt und gebetet hat, weil ich habe nicht geglaubt und ich hatte einen Mann, der immer wieder einen starken Glaube hatte, aber wir haben vor allem zusammen geweint und wir haben vor allem zusammen geschrien vor Gott und gesagt, und es ist unser Trauspruch, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Teil und mein Trost. Und ich glaube, das ist was, was ich früh im Leben lernen durfte, weil ich schon viele Herausforderungen und Zerbruch in meinem Leben und Tod erlebt habe, dass ich weiß, wenn mir gleich alles im Leben zerrinnt, so weiß ich doch, dass du Gott mein Teil und mein Trost bist. Und das wünsche ich jedem von uns, weil wir das brauchen, dass wir erleben, dass Gott unser Trost ist, der einzige Trost, die einzige Fülle und Freude ist, die wirklich in die tiefen, tiefen, tiefen unseres Herzens, unserer Seele dringt. Und das, danach dürfen wir uns ausstrecken, danach dürfen wir auch Hunger haben, um gewappnet zu sein für die herausfordernden Zeiten, die wir in unserem Land, das wir einnehmen dürfen, um bevollmächtigt zu sein dafür. Und ich glaube, wir dürfen neue Verantwortung auch übernehmen für die Länder, die uns anvertraut sind. Und damit meine ich, wir als Frauen und Mütter, die wir hier stehen, dass wir Verantwortung für das Land, für den Ort, an dem du gesetzt bist, einnimmst in der Herausforderung, in der du stehst. Und das ist so ein kleiner Shift, wo ich sehr viel kämpfe gerade, weil ich mich emotional sehr oft in der Phase befinde, wo ich mich erdrückt und ermattet fühle von der Lebenssituation, in der ich stehe. Und ich weiß, Gott hat mich aber gesetzt, nicht von dieser irdischen Sichtweise die Dinge anzugehen, sondern von dieser himmlischen Autorität, die er mir da gegeben hat. Und ich glaube, als Vater und Mutter, als geistliche Vater und Mutter, dürfen wir uns immer wieder daran erinnern und auch herausfordern zu sagen, und ich übernehme Verantwortung geistlich für den Ort, für meine Familie, für meine Kinder und ich stelle mich an den geistlichen Ort, wo ich hineinsprechen darf, in schwierigste, dunkelste Lebenssituationen. Das ist unsere Verantwortung, wenn wir Land einnehmen. Dass wir uns nicht eins machen mit diesem, und da spreche ich zu mir, weil es mich manchmal so emotional ermüdet, die Lebensumstände, in der wir stehen. Und dass wir herausdrehen und sagen, wir sind gesetzt in ein Land, in dem Milch und Honig fließt und dem ich Autorität habe, in schwierig dunkle Lebenssituationen hineinzusprechen und von diesem Göttlichen, von dieser Teilhabe, das Gott uns versprochen hat, hineinzusprechen in die Situation und die eine Situation verändern dürfen aufgrund dessen, dass wir diese Autorität übernehmen und einnehmen, die er uns gegeben hat. Warum dürfen wir so zuversichtlich sein, dass es ein Land ist, in dem Milch und Honig fließt und in dem es uns gut geht? Die nächste Folie bitte, auch aus dem Mose. Und wir könnten auch ganz viel aus dem Neuen Testament nehmen, aber ich möchte bewusst in diesem Mose bleiben. Es ist ein Land, dein Land ist ein Land, wo der Herr sagt, es ist ein Land, um das er sich kümmert. Der Herr, dein Gott, kümmert sich um dein Land, auf das die Augen des Herrn alle Zeit gerichtet sind, von Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, den Herrn, dein Gott, zu lieben und mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele zu dienen, so will ich Regen geben für euer Land und du wirst essen und satt werden. Und das ist ein Schlüsselvers für mich. Vielleicht horcht du innerlich auf, wenn ihr nun meine Gebote eifrig gehorcht. Da kann sowas ein bisschen anklingen in uns. Die Last, die Menschen haben, ich muss ja Gebote erfüllen, ich muss ja Regeln einhalten, ich muss ja gehorsam sein, damit, das ist das, was uns Menschen manchmal sagen, ja, die kennen, viele von denen, die Jesus nicht kennen, kennen die 10 Gebote und sagen, ich bin eigentlich ein ordentlicher Mensch. Das einzige Gebot, das geblieben ist im Neuen Testament, das einzige Gebot, das geblieben ist. Alle Gebote und Gesetze sind erfüllt in Jesus. Eins ist geblieben. Er möchte Beziehung mit dir und mir. Und was heißt es? Den Herrn, dein Gott, zu lieben. Weil das ist, wenn wir lieben, das ist unsere Bestimmung, mit ihm Beziehung zu leben und mit ihm die Liebe zu empfangen. Und was passiert dann? Dann wirst du essen und satt werden. Und ich glaube, wir essen viel in unserem westlichen Welt, wir essen viel, wir nähren uns von vielen Dingen, aber sie machen uns nicht wirklich satt. Es gibt viele gute Dinge, an denen wir uns erfreuen dürfen, aber zutiefst satt wirst du an der Quelle des Lebens, und das ist unsere, in der Beziehung zu Gott. Und es ist verheißen, dass wir satt werden hier auf dieser Erde. Wir müssen keinen Mangel leiden in dem Land Kanaan, obwohl wir Herausforderungen konfrontiert werden. Unsere Seele wird satt. Und wenn ich sage, du bist nicht für die Wüste geschaffen, sondern für das Leben in Fülle, möchte ich noch ins Neue Testament springen, gern die nächste Folie. Warum stelle ich mich da drauf und sage, du, wir sind für die Fülle geschaffen? Das sind ein paar wichtige Bibelverse nochmal. Johannes 10,10. Er ist gekommen, damit du Leben und Fülle hast. Johannes 15,11. Durch Jesus kannst du eine Freude erleben, die dich ganz erfüllt und vollkommen ist. Wir dürfen wieder fröhlich, jubilierende Jesus-Liebhaber werden. Man darf uns diese Freude abspüren. Und warum? Was ist der tiefste Ursprung unserer Freude? Es ist das Glück, dass wir Jesus kennengelernt haben und dass er uns herausgerissen hat aus der Finsternis, in seinen Herrschaftsbereich gesetzt hat und wir Beziehung mit ihm haben dürfen. Er hat uns zurückversetzt in diesen Garten Eden, wo wir Beziehung leben und Intimität mit ihm leben dürfen. Und Epheser, wir haben alle geistlichen Segnungen empfangen. Und alle Verheißungen des Alten Testaments finden Erfüllung in Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du über deine Lebensbereiche nachdenkst und vielleicht mal reinspürst, wo hab ich den Eindruck, da fühle ich, dass ich Autorität habe, weil ich merke, ich habe die Dinge in der Hand. Oder wo habe ich es nicht? Da dürfen wir uns ermutigen lassen zu sagen, ich bin gesetzt. Ich bin an meinem Arbeitsplatz gesetzt, obwohl ich mich manchmal als das kleinste Rädchen vielleicht fühle. Ich darf mental, ich darf geistig diese Realität einnehmen. Ich bin gesetzt, um dort Segen zu sein. Selbst wenn ich unter einer Führungskraft mich nicht so entfalten kann, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin ein Segen, Punkt. Und da dürfen wir alle die Lebensbereiche, darfst du mal durchscannen, wo du stehst. Wo möchte der Herr auch dich neu herausrufen, sagen, nimm deine Autorität ein. Nimm diese Fülle ein, die ich dir übergeben habe, damit du dort zum Segen wirst. Dinge freisetzt, die gebunden sind. Heilung hineinbringst, wo keine Heilung ist. Freundschaft hineinbringst, wo keine Freundschaft ist in deiner Familie. Wo Unfrieden ist in unseren Familien, die begegnen uns so oft. Wir sind gesetzt, um dort einen Unterschied zu machen. An dem Ort, an dem du bist. Wir dürfen Land einnehmen und vielleicht auch neu die Milch und den Honig schmecken lernen. Und ich glaube, da fordert Jesus uns heraus, du darfst mich neu schmecken lernen. Du darfst von dieser Quelle trinken, wenn du wüsstest, sagt Jesus zu der Frau am Brunnen, wenn du wüsstest, wie dieses Wasser schmeckt. Und ich glaube, da dürfen wir uns herausrufen lassen, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, neu diese Frische, dieser Lebensquelle zu schmecken. Und gern die letzte Folie zum Mitgeben, womit ich uns dann auch einfach segnen möchte. Worauf wir uns stellen dürfen. Gott hat uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung in das verheißene Land versetzt. Wir leben nicht mehr in der Sklaverei, sondern in seinem Herrschaftsbereich der Freiheit und der Fülle. Und durch ihn sind wir mit allem himmlischen Segen gesegnet und haben Anteil am geistlichen Erbe. Das heißt, du bist ausgerüstet für deine Kämpfe, für deine Siege, aber auch für deine Niederlagen, dort, wo du gesetzt bist. Seine Verheißungen und seine Verheißung, vor uns herzugehen, gilt noch heute.